Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Unsauberkeiten. Die Credit Suisse gerät in die Kritik, auch sie soll sich im US-Geschäft nicht immer an die Spielregeln gehalten haben. Kostenkontrolle. Die Pflegeheime würden den Patienten zu viel verrechnen, das will der Preisüberwacher herausgefunden haben. Damenwahl. Frauenverbände werben für Frauenpower, der Frauenanteil auf den Wahllisten ist aber gesunken. Und Präsident Obamas Plan für mehr Jobs. Was ist von ihm zu halten? Was sind seine politischen Chancen? Fragen wir später in der Sendung und im Tagesgespräch um 1. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Wir beginnen mit dem Nachrichtenüberblick. Bitte Simon Leu.
Laut einer internen Untersuchung der Grossbank Credit Suisse haben einige Mitarbeiter im Amerika-Geschäft systematisch Regeln verletzt und offenbar gegenüber internen Revisoren gelogen. Das berichtet heute der Tagesanzeiger. Urs Rohner, Verwaltungsratspräsident der CS, kündigte an, der Bank stünden nun größere Veränderungen bevor. Die Zeit der breit angelegten globalen Expansionsstrategie sei vorbei. Offenbar will die Bank auch das umstrittene Investmentbanking überprüfen. Der Internationale Währungsfonds IWF ist zufrieden mit dem Konjunkturprogramm von US-Präsident Barack Obama. Die Vorschläge würden begrüßt, sagte IWF-Chefin Christine Lagarde. Obama will mit rund 450 Milliarden Dollar die schwächelnde amerikanische Wirtschaft beleben. Geplant sind Investitionen in Infrastruktur, Schulwesen und Arbeitsplätze. Finanziert werden soll das Konjunkturprogramm durch Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen. Lagarde erklärte weiter, die USA müssten aber nicht nur investieren, sondern auch ihre Staatsfinanzen sanieren. In der Schweiz ist der Preisüberwacher der Ansicht, dass die Bewohner von Pflegeheimen zu viel bezahlen müssen. Kosten, die eigentlich von Kantonen und Gemeinden getragen werden müssten, würden als Betreuungs- und Hotellerieleistungen in Rechnung gestellt, stellt der Preisüberwacher fest. Untersucht wurden rund 90 Pflegeheime in 7 Kantonen. Der Preisüberwacher verlangt nun vom Bundesamt für Gesundheit eine Liste jener Leistungen, die Heimbewohner nicht selber bezahlen müssen. In der Schweiz haben die Kantone Erfolg mit ihren Investitionen in Gebäudesanierungen. Das zeigt eine Studie des Bundes. Demnach hatten die Kantone letztes Jahr knapp 150 Millionen Franken gesprochen und damit erreicht, dass für über eine halbe Milliarde Franken Häuser renoviert wurden. Damit werden mehr als 2 Millionen Tonnen weniger CO2 ausgestoßen, wie es heißt. Die Energieförderprogramme werden dann auch weitergeführt. Bis im Jahr 2019 sollen den Kantonen jährlich rund 300 Millionen Franken zur Verfügung stehen. Umweltverbände haben untersucht, wie National- und Ständeräte in den letzten 4 Jahren bei Umweltfragen abgestimmt haben. Ihr Fazit: Bürgerliche Mittepolitiker sind umweltfreundlicher geworden, namentlich jene von CVP und BDP. So hätten CVP-Bundesparlamentarier zu 59% für die Interessen der Umweltverbände gestimmt, jene der BDP zu 64%. Die Position des links-grünen Lagers ist gemäß der Analyse weitgehend deckungsgleich mit den Umweltverbänden. Im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen Ende Oktober fordern verschiedene Frauenverbände mehr Frauen im Parlament. Sie verlangen von Parteien und Medien entsprechende Massnahmen. Es gebe zwar im Bundesrat eine Frauenmehrheit, im Parlament allerdings seien die Frauen deutlich in der Minderheit. Um das zu ändern, haben die Frauenverbände nun unter anderem eine Internetseite aufgeschaltet, um Wählerinnen und Wähler direkt anzusprechen. Damit die Wirtschaft auch künftig genügend Fachkräfte hat, müssten unter anderem die Bildung gestärkt sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht des Volkswirtschaftsdepartements, der heute vorgestellt wurde. Der demografische Wandel zeige, dass die Zahl der qualifizierten Arbeitskräfte künftig zurückgehe, heißt es. Der Fußballclub Neuenburg-Xamax hat offene Rechnungen für die Benutzung des Stadions Maladière bezahlt. Die Stadt Neuenburg hatte bis heute 200.000 Franken verlangt. Diese sind nun eingetroffen, wie der Leiter des Neuenburger Sportamtes mitteilte. Der neue Xamax-Besitzer, der Tschetschene Bulat Dschagajew, hatte der Stadt gedroht, nach Genf oder Lausanne wegzuziehen. Im Kampf gegen die Steuerhinterziehung hat Griechenland eine Liste jener Firmen veröffentlicht, die am meisten Steuern schulden. An der Spitze steht die staatliche Eisenbahngesellschaft. Sie schuldet den Steuerbehörden 1,2 Milliarden Euro. Die Liste umfasst 6.000 Unternehmen, darunter 13 Fußballclubs und die städtischen Verkehrsbetriebe von Athen. Total ergibt sich eine Schuldensumme von etwa 30 Milliarden Euro. In Nordkorea hat sich Machthaber Kim Jong-il nach langer Abwesenheit in der Öffentlichkeit gezeigt. Kim Jong-il nahm zum 63. Jahrestag der Gründung des Landes in Pyongyang eine Militärparade ab. Der 69-Jährige wurde von seinem Sohn begleitet. Dieser gilt als Nachfolger des Machthabers. Kim Jong-il, der gesundheitlich angeschlagen ist, steht seit 17 Jahren an der Spitze des Landes.
News und Hintergründe am Mittag im Rendezvous. Es ist 12.36 Uhr. Die Credit Suisse und ihre US-Kundschaft, auch hier war offenbar vieles nicht lupenrein. Wir fragen gleich nach. Dann.
To put more people back to work and more money in the pockets of those who are working.
Arbeit für mehr Leute und mehr Geld für diese Leute, versprach US-Präsident Obama in seiner Rede zur Wirtschaftslage. Er wird das Versprechen nicht halten können, sagt unser Korrespondent. Wie kann man aber die US-Wirtschaft wieder in Schwung bringen, fragen wir im Tagesgespräch Martin Naville von der Handelskammer Schweiz-USA. Und außerdem stellen wir noch vor eins diese Fragen. Warum sind dieses Jahr weniger Frauen auf den Wahllisten? Warum genau kann die Nationalbank den Eurokurs derart genau um die 1,20 halten? Und was halten die Neuenburger inzwischen von Xamax-Besitzer Dschagajew? Zuerst aber nochmals zu Simon Loy.
Und den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.516 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1,2153 Franken gehandelt und der Dollar zu 87,98 Rappen. Zum Wetter. Im Norden lösen sich die Wolken immer mehr auf und es wird ziemlich sonnig bei 25 Grad. Im Süden scheint die Sonne und es wird 28 Grad warm. Morgen Samstag scheint meist die Sonne und es wird 26 bis 30 Grad warm. Im Mittelland gibt es am Vormittag einige Nebel und im Süden Hochnebelfelder. Am Sonntag ist es zunächst noch oft sonnig bei schwülwarmen 24 bis 28 Grad. Am Nachmittag und Abend kommen Regengüsse und Gewitter auf. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Stau oder stockender Verkehr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Süden zwischen Erstfeld und Amsteg und vor dem Gotthard zwischen Wassen und Göschenen. Sowie in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Lutherbach und Wangen an der Aare.
Wenn es um das Geschäft mit US-Kunden ging, galt die Credit Suisse lange als die saubere Variante einer Schweizer Großbank. Jetzt berichtet die Zeitung Tagesanzeiger, auch bei der CS hätten Mitarbeiter mit amerikanischen Kunden nicht sauber geschäftet, systematisch Regeln verletzt. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann ist jetzt zugeschaltet. Was ist dran an diesen Vorwürfen?
Für Außenstehende ist es natürlich immer schwierig, hier ein Urteil abzugeben. Wir haben bei der Credit Suisse nachgefragt, die kommentiert den Zeitungsbericht nicht, sagt nichts zur Meldung. Es gäbe eine interne Untersuchung, die zeige, dass es auch im US-Geschäft der Credit Suisse zu systematischen Regelverletzungen gekommen ist. Und auch die Finanzmarktaufsicht, die Bankenüberwacherin sozusagen, die gibt sich schmallippig, wenn es um konkrete Fragen geht. Sie sagt einfach, dass sie seit dem UBS-Fall bei allen Banken regelmäßig überprüfe, ob diese alle Regeln im grenzüberschreitenden Geschäft einhalten. Es ist aber auch klar, dass es Verstöße gegeben hat, unter anderem bei der Credit Suisse, das weiß man schon seit einer Weile, aus den Anklageschriften gegen ehemalige oder aktuelle CS-Angestellte.
Kann man denn daraus das Fazit ziehen, die CS ist nicht besser als die UBS?
Also beim aktuellen Wissensstand, da würde ich sagen, der Fall CS ist mit dem Fall UBS nicht wirklich vergleichbar. Bei der UBS, da war ja die illegale Steueroptimierung für US-Kunden sozusagen eine offizielle Strategie. Das ganze Unternehmen hat das praktisch gemacht, von oben bis unten. Bei der CS war und ist das anders und man hat offenbar nicht gleich systematisch gegen das Recht verstoßen, also auf jeden Fall nicht das ganze Unternehmen. Das CS-Top-Management hat unsauberes Geschäften auch verboten, in den letzten Jahren auf jeden Fall. Aber es gab einige wenige CS-Angestellte, die hatten es faustdick hinter den Ohren, die hatten sich offenbar um die Vorgaben der Chefs futiert und das US-Geschäft mit James-Bond-Methoden betrieben. In den Anklageschriften aus den USA, da liest man von Codewörtern, privaten E-Mail-Konten, illegalen Besuchen in den USA, so wie man das auch in den Zeitungsberichten heute nochmals nachlesen kann. Das alles wurde offenbar in Eigenregie gemacht, das alles ohne die Chefetage oder auch die Compliance-Abteilung zu informieren. Allerdings auch die Chefetage hätte natürlich von sich aus genauer hinschauen können und wohl auch sollen.
Die USA ihrerseits hat ja diese Woche den Druck auf die Schweiz erhöht, das war überall zu lesen und zu hören, verlangte ultimativ die Herausgabe von neuen Daten von Steuerhinterziehern. Beat Zoltermann, hat jetzt die USA inzwischen eigentlich neue Kundendaten erhalten aus der Schweiz oder nicht?
Klar scheint heute zu sein, es wurden keine individuellen Daten von Kundinnen und Kunden geliefert, so wie das damals bei der UBS der Fall war, weder diese Woche noch früher. Das hat vorher der Sprecher des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen gerade nochmals bestätigt. Weniger klar lässt sich sagen, was jetzt genau mit den statistischen Angaben ist, also Angaben über den Umfang der Vermögen, die US-Steuerberechtigte in der Schweiz gelagert haben. Da bleibt unklar, ob und wann solche Daten geliefert wurden. Der Blick meldet heute ja auch noch, die seien schon im Sommer geliefert worden. Also da ist relativ viel Unklarheit rum, aber das ist auch nicht so dramatisch, wie es tönt. Es sind generelle Daten und damit wäre auch das Bankgeheimnis nicht verletzt. Ein Wort vielleicht noch zum Ultimatum. Die Idee, diese Informationen zu liefern, solche statistischen Daten, die kommt von der Schweiz aus und offenbar gar nicht von den USA. Deshalb ist der Begriff Ultimatum vielleicht etwas falsch hier. Man wollte, die Idee dahinter ist, dass man den USA Informationen geben wollte, um zu zeigen, dass es sich lohnen würde, sich auf rechtlich korrektem Weg, also über ein Amtshilfegesuch, Kundendaten zu beschaffen.
Warum sickert eigentlich derzeit so viel aus dem Bankenumfeld an die Medien durch? Haben Sie da eine Erklärung?
Ja, es ist wirklich auffällig, wie viel im Moment über den US-Steuerstreit berichtet und geredet wird in den Medien. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass die Verhandlungen derzeit entweder harzen oder dass sie in eine Phase treten, in der gewisse Kreise viel zu verlieren haben und deshalb auch Druck via Öffentlichkeit ausüben wollen. Aber für mich ist eigentlich klar, der Schweizer Verhandlungsseite schadet diese Publizität eher, als dass sie ihr nützt. Denn wenn man in der schwächeren Position ist, und das ist die Schweiz nun mal, dann muss man auch mal im Vertrauen unkonventionelle Vorschläge machen dürfen. Und wenn das alles an die Öffentlichkeit gelangt, dann schränkt das natürlich den Verhandlungsspielraum ein und es wird schwieriger, zu einem tragbaren, fairen Deal zu kommen.
Sagt Beat Zoltermann, unser Wirtschaftsredaktor. Über 1 Million neue Arbeitsplätze und das zum Preis von 450 Milliarden Dollar. US-Präsident Barack Obama beantragt dem US-Parlament also dieses neue Konjunkturpaket. Erreichen will er das mit Steuererleichterungen, Abzügen bei den Lohnnebenkosten, mit einer verlängerten Bezugsdauer von Arbeitslosenunterstützung und Investitionen in die marode amerikanische Infrastruktur. Eine wirkliche Chance haben diese Vorschläge aber im Parlament kaum. Aber Obamas Rede war mindestens so sehr an die Öffentlichkeit gerichtet wie an die Parlamentarier. In den USA ist schon Wahlkampf und gerade in der Wirtschaftspolitik hat Präsident Obama ein Problem. Max Ackermann.
Vieles wollte Präsident Obama verändern und verbessern, doch vor allem die Wirtschaft kommt einfach nicht in Schwung. Wir sind noch immer mit einer Wirtschaftskrise konfrontiert, musste der Präsident gestern feststellen. Millionen Menschen sind arbeitslos und eine politische Krise macht das Ganze noch schlimmer.
We continue to face an economic crisis that has left millions of our neighbors jobless. And a political crisis that's made things worse.
In der Tat geht politisch in Washington kaum mehr etwas. Die Demokraten haben bei den letzten Wahlen die Parlamentsmehrheit verloren und auf republikanischer Seite dominieren finanzpolitische Hardliner. Sparen ist ihre Antwort auf sämtliche Probleme. Ein politischer Zirkus nennt dies der Präsident.
The question is whether in the face of an ongoing national crisis we can stop the political circus and actually do something to help the economy.
Das gibt Applaus von den Parteifreunden, doch die wirtschaftspolitische Blockade schadet vor allem dem Präsidenten selber. Obamas Umfragewerte sind im Keller, vor allem seine Wirtschaftskompetenz wird von immer mehr Bürgern angezweifelt. Und die republikanischen Präsidentschaftskandidaten nutzen dies gnadenlos aus. Ein netter Kerl, aber keine Ahnung von Wirtschaft, ist das Urteil von Mitt Romney. Nächstes Jahr vielleicht Barack Obamas Gegenkandidat. Wo zum Beispiel sind all die Jobs, die Obama im Umweltschutzbereich versprochen hat?
He keeps talking about green jobs. Where are they? Let's have real jobs. We can have energy jobs.
Das ist ein heikler Punkt. Rund 40 Milliarden Dollar aus dem ersten Konjunkturpaket flossen in alternative Energieprojekte. Alleine die Firma Solyndra im kalifornischen Fremont erhielt 500 Millionen Dollar Steuergelder, um Solarzellfolien zu entwickeln. Im Urteil von Präsident Obama ein zukunftsträchtiges Projekt, das er im Mai 2010 persönlich begutachtete.
The true engine of economic growth will always be companies like Solyndra.
Die vermeintliche Wirtschaftswachstumslokomotive fuhr aber bald schon auf ein Abstellgleis. Letzte Woche musste Solyndra Konkurs anmelden. 1100 Mitarbeiter verloren ihre Stelle. Eine böse Wendung, ausgerechnet vor der groß angekündigten Wirtschaftsrede des Präsidenten. Und es war nur die letzte von vielen schlechten Nachrichten. Im Sommer drohte die Zahlungsunfähigkeit, dann entzog Standard & Poor's den USA die AAA-Bonitätsrate. Die Arbeitslosenquote bleibt beunruhigend hoch, die Konsumentenstimmung dagegen sinkt und sinkt. Jetzt soll ein neues Konjunkturpaket die Wende und 1 Million Arbeitsplätze bringen.
Of the American Jobs Act is simple. To put more people back to work and more money in the pockets of those who are working.
Mehr Jobs und mehr Geld für die Amerikaner, verspricht der Präsident. Doch das 450 Milliarden Dollar teure Konjunkturpaket hat keine Chance im Parlament. Das ist kein Plan für Arbeitsplätze, kritisiert der republikanische Senator Mitch McConnell. Das ist ein Plan zur Wiederwahl des Präsidenten.
This isn't a jobs plan, it's a re-election plan.
So falsch ist die Analyse wohl nicht. Und sie müsste den Republikanern zu denken geben. Als Wirtschaftspolitiker mag Präsident Obama bis jetzt wenig Glück gehabt haben, als Wahlkämpfer aber ist er einsame Spitze. Spätestens mit der Rede von gestern hat er seine Wiederwahlkampagne lanciert und im Volk dürften seine Arbeitsmarktideen bessere Chancen haben als im Parlament.
Max Ackermann. Wir kommen zurück auf die amerikanische Wirtschaftspolitik im Tagesgespräch um 1. Und jetzt ist es 12:45. Die Schweizer Nationalbank hat den Härtetest bestanden. 3 Tage nach Bekanntgabe des neuen Kursziels für den Franken gegenüber dem Euro, 1,20, haben sich die Turbulenzen gelegt. Die erste Zwischenbilanz ist positiv. Der Franken ist schwächer geworden. Die Schweizer Wirtschaft wird dadurch etwas entlastet. Mit welchen Instrumenten hat die Nationalbank das geschafft? Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
Die Nationalbank kann gleich mehrere Erfolge feiern, denn es ist ihr einerseits gelungen, den Eurokurs zu stabilisieren und andererseits haben sich auch die übrigen wichtigen Währungen aufgewertet. Der Dollar zum Beispiel, der hat seit der Intervention mehr als 10% an Wert gewonnen. Die Schweizerische Nationalbank hat ihr Ziel, den Franken zu schwächen, bisher mühelos erreicht. Nach der Ankündigung am Dienstag haben die Händler brav neue Kursziele definiert und sind den Vorgaben der Nationalbank gefolgt. Unklar bleibt, wie viele Franken die Nationalbank bisher verkauft hat, um den Kurs zu steuern. Es gibt keine offiziellen Zahlen. Die Devisenhändler sprechen von ein paar hundert Millionen bis hin zu 3-4 Milliarden Franken unmittelbar am Tag der Ankündigung. Seither konnte die Nationalbank aber zurücklehnen. Es ist nichts von weiteren Frankenverkäufen bekannt. Dass die Nationalbank den Kurs von 1,20 derart leicht verteidigen kann, hat drei Gründe. Erstens ist die Intervention zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Die Zinsen wurden bereits gesenkt, was den Franken unattraktiv macht. Zweitens ist diese Limite von 1,20 ein realistischer Wert. Bereits vor der Intervention wurde vorübergehend für den Euro 1,20 bezahlt. Ein Wert also, der auch vom Devisenmarkt als vertretbar beurteilt wird. Drittens profitiert die Nationalbank auch von einer relativ stabilen Woche an den Finanzmärkten. Die Hiobsbotschaften sind weitgehend ausgeblieben. Dies könnte sich in den kommenden Wochen ändern. Gebannt schauen die Anleger auf Italien. Italien benötigt bis Ende Jahr 90 Milliarden Euro, um die Schulden zu refinanzieren. Dies birgt Unsicherheiten und könnte die Anleger erneut dazu verleiten, in den Franken zu flüchten. Das heißt, die Nationalbank kann zum Wochenschluss zwar einen Etappensieg feiern, die Straße aber, die bleibt weiterhin holprig.
Der Franken ist also auf der definiert schwächeren Marke von etwa 1,20 zum Euro stabilisiert. Die Folge ist, eine der Folgen ist, dass sich die Anleger jetzt nach anderen sicheren Häfen umsehen, zum Beispiel in Skandinavien. Wie die Währungshüter dort reagieren, dazu Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Seit der Festlegung des Franken-Euro-Kurses durch die Schweizerische Nationalbank ist der Wert der norwegischen und der schwedischen Krone um mehr als 10% gestiegen. Die norwegische Krone erreichte heute den höchsten Kurs seit Mitte der 1980er Jahre. Das schafft nun wie in der Schweiz Probleme für die Exportindustrie und den Tourismus. Zu einem direkten Eingriff in den Währungsmarkt sind die Zentralbankchefs der beiden nordischen Länder derzeit allerdings noch nicht bereit. Der norwegische Notenbankchef Øystein Olsen kündigte kurz vor Mittag jedoch an, notfalls die Leitzinsen zu senken, um die Attraktivität der eigenen Währung zu reduzieren. Das wäre auch in Schweden möglich, wo der Leitzins der Zentralbank derzeit wie in Norwegen bei über 2% steht. Experten bezweifeln, dass die vom Euro unabhängigen nordischen Währungen den Schweizer Franken als sicheren Hafen ablösen könnten. Denn die norwegische Wirtschaft ist wie kein anderes Land in Europa von der Ölwirtschaft abhängig. Weil der Ölkurs derzeit stabil ist, wird deshalb Norwegen nun kurzfristig als Ausweichwährung betrachtet, kaum jedoch längerfristig.
Der Bericht von Bruno Kaufmann. So viele Wahllisten für die Nationalratswahlen vom Oktober gab es noch nie, eine Rekordzahl von Kandidaten. Aber der Frauenanteil ist kleiner geworden. Warum? Und warum politisieren immer noch viel mehr Männer als Frauen? Andrea Jaki.
Gut 1130 Frauen wollen auf einen Sitz im National- oder im Ständerat. Das sind 32,6%. Vor 4 Jahren betrug der Anteil noch gute 35%. Warum kandidieren immer weniger Frauen? Für Politologin Regula Stempfli ist die Frage falsch gestellt.
Das ist eben nicht so. Nicht die Frauen kandidieren weniger, sondern die Parteien haben weniger Frauen nominiert.
Es liege also an den Parteien, ob die Frauen im Bundeshaus angemessen vertreten seien. Aufgrund ihrer Forschungen widerspricht Stempfli auch der verbreiteten Ansicht, dass sich junge Frauen nicht für Politik interessieren würden. Aber es fehlten weibliche Vorbilder. Den Einwand, immerhin sei der Bundesrat weiblich dominiert, lässt die Politologin nicht gelten.
Alle anderen Gremien der Macht sehen aus wie Wartezimmer eines Urologen besetzt. Chefredaktoren, Universitäten, Staatssekretäre, Expertenkommission des Bundesrates.
Eben, der Ball liege bei den Parteien, die Frauen fördern müssten. Das findet auch Christa Markwalder, freisinnige Berner Nationalrätin.
Ich denke, die Parteien haben eine wichtige Verantwortung, indem auch sie darauf achten, dass die Listen ausgewogen gestaltet sind.
Das bestätigt die Berner Nationalrätin Evi Allemann von der SP. Die Frauenfrage sei heute etwas in den Hintergrund gerutscht.
Da war in den 90er und in den 80er Jahren eine große Diskussion rund um die Frauen in der Politik im Gange. Das ist heute in der Gesellschaft weniger ein Thema und das mag auch mit dem Grund sein, dass die Parteien da ihre Verantwortung nicht mehr wahrnehmen, insbesondere im bürgerlichen Lager.
Eine grundsätzlich andere Sicht vertritt SVP-Nationalrätin Nathalie Rickli.
diese Geschlechterfrage ist für mich nicht wichtig. In der Politik kommt es eben auf die Politik an und nicht auf das Geschlecht. Ich bin ich und die Wähler wissen, für was ich einstehe, sie wissen, für was ich politisiere.
Daher braucht es für Rickli auch keine spezielle Frauenförderung der Parteien. Ist es wirklich so wichtig, dass mehr Frauen politisieren? Politologin Regula Stempfli.
Da haben Sie eigentlich recht. Ich bin die Erste, die sagt, Biologie sollte keine Rolle spielen. Aber dann muss ich natürlich Ihnen sagen, es ist gerecht, dass es Frauen überall gibt. Es ist wichtig für eine Demokratie, wenn wir möglichst eine plurale, vielfältige Demokratie haben. Das ist entscheidend.
2011 kandidieren also anteilsmäßig weniger Frauen als Männer als noch vor 4 Jahren. Für den Frauenanteil im Parlament wird jedoch entscheidend sein, wie viele der kandidierenden Frauen dann effektiv auch gewählt werden.
In Neuenburg gehen die Wogen hoch. Seit der Tschetschene Bulat Chagayev den Fußballclub Xamax übernommen hat, sind die Fußballfans frustriert und auch die Neuenburger Bevölkerung ist immer mehr verärgert. Denn der neue Xamax-Präsident fällt nicht nur durch Trainerentlassungen und cholerische Auftritte in der Mannschaftskabine auf, lange bezahlt er auch die Stadionmiete nicht. Damit bringt Chagayev auch die Stadtbehörden und die Steuerzahler in Rage. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Das Einkaufszentrum La Maladie gleich neben dem Fußballstadion. Eine Frau sitzt am Bistrotisch. Sie bleibe dem Club treu, sagt sie.
Nur ist derjenige fidel, Oxamax.
Die Passantin ist inzwischen in der Minderheit. Viele sind frustriert und wütend und fürchten um das Image von Xamax.
Avant j'étais voir très souvent, mais plus maintenant, hein. Pas comme ça.
Ça donne l'image de Neuchâtel.
On a un peu honte, quoi. De l'image du club et tout ça.
Ein Juniorenspieler sagt, er schäme sich für seinen Club. Und zwei Frauen sprechen aus, was viele denken.
Ah, faut qu'il parte, ouais. On a rien à perdre.
Non, non, il a qu'à retourner chez lui puis qu'il nous laisse tranquille, quoi.
Bulat Chagayev solle zurück nach Tschetschenien und die Neuenburger in Ruhe lassen. Im Training von Xamax Neuenburg. Bulat Chagayev hat bereits 3 Trainer entlassen und praktisch den ganzen Führungsstab. Nach dem Unentschieden gegen Lausanne ist er mit 2 Bodyguards in die Garderobe gestürmt und hat Trainer und Spieler bedroht. Als Clubbesitzer könne er kritisieren, sagt Sebastian Wüttrich, U21-Spieler der Schweizer Nationalmannschaft. Es gebe jedoch Grenzen für die Art und Weise, wie er das mache.
Il y a une certaine manière où il peut le faire, où il peut pas le faire.
Anfang Woche hatten einige Spieler mit einem Trainingsstreik gedroht, weil ihre Löhne ausblieben. Die Bank habe die Zahlung verzögert, ließ die neue Clubleitung in Westschweizer Medien verlauten. Gegenüber Radio DRS wollte sich niemand von der Clubleitung äußern. Bei der betreffenden Bank erklärt ein Sprecher, man habe im Rahmen des Geldwäschereigesetzes zuerst die nötigen Abklärungen machen müssen. Für die Spieler sei es so schwierig, sich auf die Spiele zu konzentrieren, sagt Sebastian Wüttrich.
Es ist schwierig, comme pour un joueur de jouer ici parce que on sait toujours pas qu'est-ce que ça va être l'avenir.
Man wisse nicht, wie die Zukunft des Clubs aussehe. Nur eine Wand trennt die Büros des Fußballclubs von den Räumlichkeiten des Sportdepartements der Stadt Neuenburg. Man hat jedoch den Eindruck, dass Welten zwischen Bulat Chagayev und Françoise Jeanneret liegen. Sie ist in der Stadtregierung die Sportverantwortliche. Der Fußballclub schuldete der Stadt 200.000 Franken Stadionmiete. Die Regierung drohte mit Betreibung. Der Club hat heute in letzter Sekunde die Rechnung bezahlt. Doch für Françoise Jeanneret ist das Problem Xamax nicht vom Tisch. Sie fürchtet um das Image der Stadt.
Sur le plan de l'image de la ville, effectivement, c'est très négatif.
Man habe Bulat Chagayev vor einem Monat in Genf besucht. Das Gespräch habe offenbar seine Wirkung verfehlt.
Au fil du temps, nous commençons à en douter. On n'a pas le sentiment que la volonté d'installer une certaine stabilité dans le club est bien présente.
Die Stadtregierung erkenne keinen Willen, bei Chagayev Stabilität in den Club zu bringen. Die jüngste Ankündigung des Tschetschenen, mit Xamax in eine andere Stadt umzuziehen, kommentiert Françoise Jeanneret lakonisch.
Ça nous paraît totalement absurde.
Das sei absurd. Am Sonntag spielt Xamax zu Hause gegen den Grasshopper Club Zürich. Nach dem Spiel will Bulat Chagayev Neuigkeiten verkünden.
Der Bericht von Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser. Die USA versinken in den Schulden und die Wirtschaft kommt einfach nicht in Fahrt. Wir reden darüber mit einem intimen Kenner der amerikanischen Wirtschaft gleich im Tagesgespräch nach Simon Loy und den Schlagzeilen.
Laut einer internen Untersuchung der Großbank Credit Suisse haben einige Mitarbeiter im Amerika-Geschäft systematisch Regeln verletzt und offenbar gegenüber internen Revisoren gelogen. Das berichtet heute der Tagesanzeiger. Der internationale Währungsfonds IWF ist zufrieden mit dem Konjunkturprogramm von US-Präsident Barack Obama. Obama will mit rund 450 Milliarden Dollar die schwächelnde amerikanische Wirtschaft beleben. Der Fußballclub Neuenburg-Samax hat offene Rechnungen für die Benutzung des Stadions Maladier bezahlt. Die Stadt Neuenburg hatte bis heute 200.000 Franken verlangt und dieses Geld sei nun eingetroffen, heißt es.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.